Willkommen beim Kampagnenjournal von Discovery Island. Ich bin René von Pen, Paper und Dice. Wie schon in der letzten Folge vom Kampagnenjournal von Discovery Island angekündigt, gibt es diesen Monat zwei Folgen. Der Grund ist, dass die Gruppe sich gesplittet hat. Razu und Tattoo Echo sind nach Azrathok gegangen, um dort in Erfahrung zu bringen, wie der aktuelle Stand ihres Volkes ist, wie der Krieg zwischen den Zras und den Drogs abläuft und was die nächsten Schritte vom Ekris sind. In dieser Episode geht es jedoch um die Reise von Grom und Kale nach Freehold. Wir erinnern uns, dass die Gruppe endete, nachdem sie 3 Tage in Crown's End verbracht hat, Informationen mit den dortigen Leuten ausgetauscht hat und gleichzeitig die Crown's Guardian als zukünftigen Stadtverbund und Zufluchtsort für alle Rassen gegründet haben. Wir erinnern uns auch, dass ein Teil der Seele von Kale verloren gegangen ist und er deswegen nicht auf dem Damm ist. Er vermutet, dass Erta, der ehemals in ihm hauste, dieser Teufel aus der Hölle, einen Teil seiner Seele mitgenommen hat in genau jenen Ort. Er vermutet also, dass er in die Hölle gehen muss, um Erta diesen Teil seiner Seele zu entreißen und gleichzeitig Erta den Garaus zu machen. Die Planung war, dass Tattoo Echo und Razu nach Azrathok reisen und Kale und Grom eben nach Freehold. Freehold, was wissen Sie über Freehold? Das Einzige, was sie über Freehold wissen derzeit ist, Khaznadir ist auf dem Weg dorthin mit einer noch ihr unbekannten Person, also Khaznadir ist sie bekannt, aber der Gruppe noch nicht, und zwar Sophie von Schora. Sophie von Schora soll eigentlich die Thronnachfolgerin sein, wurde aber von ihrer Tante aus Freehold verbannt. Meiner Gruppe empfehle ich, um Spoiler zu vermeiden, ungefähr bei Minute 17 einzusteigen. Bevor wir aber in die Planung einsteigen, eine kurze Geschichtsstunde für den aufmerksamen Zuhörer. Freehold ist eine Stadt, die noch nicht erkundet wurde von den Crown's Guardians. Freehold ist auch die Stadt der Technik. In Golarion gibt es eine Stadt, die sich Eikenstern nennt, wo es ein bisschen steampunkisch zugeht. Es gibt dort Uhrwerke, Schusswaffen und sogar Zeppeline. Dieser Ort ist nach der Vernichtung der Welt, wie man sie kannte, aufgelöst worden. Die Untoten aus Geb, die im Süden leben von Alkenstern, wurden immer aggressiver und nicht mehr handelbar. Die Familie Schora ist mit einigen anderen Familien dann weggereist. Sie haben versucht, einen Ort zu finden, wo sie eher leben können. Die Festungsstadt Freehold war zu dem Zeitpunkt, und das ist jetzt gute 800 Jahre her, sozusagen unbewohnt. Sie haben dort Stellung bezogen und sich eine neue Bastion aufgebaut, wo sie erhoffen, einen Schutz zu finden gegenüber der Umwelt, die so gnadenlos scheint. Gleichzeitig kamen auch noch einige Familien aus Blood Cove, der ehemaligen Piratenhochburg. Dort ist es ähnlich ergangen. Die Menschen haben sich also zusammengerauft in diesem Ort Freehold und hinter dem Schutz der Mauern ihr neues Leben begonnen. Durch die Familien aus Alkenstern kam natürlich auch die Technik mit. Und das ist eine der Sachen, die Kale und Grom eben am Anfang auch in Erfahrung bringen können und werden. Eine weitere Sache ist, dass zur jetzigen Zeit, vor 3 Jahren, die geliebte Königin Olivia von Schora gestorben ist. Man fand Sophie von Schora mit der Mordwaffe in der Hand. Und ihre Tante Catherine hat deswegen sie aus dem Königreich verbannt. Alles deutete darauf hin, dass Sophie ihre Mutter umgebracht hat. Sophie war zur damaligen Zeit 19 Jahre alt. Es gibt noch die andere Stadt Talapheim, die ich ab und an erwähnt habe. Grom hat eine Vision erhalten, dass er sieht, dass dort Rattenmenschen leben. Das ist so nicht korrekt. Zu diesen Visionen, er hat Visionen zwar erhalten, aber ich habe ihm von Anfang an gesagt, dass nicht jede davon hundertprozentig die Wahrheit zeigt. Talapheim ist eine dieser Vision, die nicht hundertprozentig wahr ist. Es hat was mit Rattenmenschen zu tun, aber die Einwohner sind keine. Die Einwohner von Talapheim sind zum Großteil auch Menschen. Die Vorteile von Talapheim sind, dass sie auf dieser Bergregion im Bandu-Gebirge die Möglichkeit besitzen, Tiere zu halten und ihre Nahrungsmittel quasi selbst zu erzeugen. Eine Sache, die Freehold verwehrt ist. Immerhin war der Boden von Sargava lange, lange Zeit unfruchtbar und wird jetzt durch den Tod von Razvaga erst wieder eine Möglichkeit für den Feldbau bieten. Aufgrund dieser Tatsache hatte Freehold mit Talapheim eine Vereinbarung, eine Handelsvereinbarung. Sie lieferten Technik und Waffen, hauptsächlich Schusswaffen, Im Gegenzug erhielt Freehold dafür von Talapheim Lebensmittel. Dies sicherte das Überleben von Freehold. Talapheim hat jedoch vor wenigen Monaten in Gamezeit diesen Handelsvertrag gekündigt. Dies setzte Freehold in eine sehr prekäre Lage. Den Druck, den Talapheim aufbauen wollte, war folgender. Sie hatten nicht die Möglichkeit, in Freehold sich selbst zu versorgen. Das heißt, sie nagten an dem Hungertod. Und irgendwann, so die Überlegung von Talapheim, würde Freehold nachgeben, um ihre eigene Haut zu retten. Die Talapheimer oder die Regierung von Talapheim wollte mindestens einen Ingenieur, der fähig ist, Schusswaffen herzustellen, damit sie nicht mehr abhängig von Freehold sind. Die Freeholder sind leider zu stur und stolz, um das Geheimnis der Schusswaffenkunst preiszugeben. Sie suchten daher in Kon-Bol-Dar, einer Zwergenstadt im Westen, Hilfe. Was die Freeholder über Kon-Bol-Dar wissen oder ahnen oder gerüchteweise wissen, wenn man zu weit außerhalb von den Mauern Freeholds Richtung Westen geht, wird man von Zwergen gefangen und versklavt. Zwerge sind Sklavenhändler und sie sind keine freundlichen Genossen. Sie wissen aber auch, dass der Westen unter der Hand der Zwerge ist. Sie schaffen es mit ihrer Streitkraft, ihr Land sicher zu halten und haben deswegen auch eine Bevölkerung und ein Volk eben in Kon-Bol-Dar aufgebaut, was in Frieden lebt. Aber das genug zu Kon-Bol-Dar. Die Delegation ist also nach Kon-Bol-Dar gereist, von Freehold aus, um einen neuen Handelspartner zu suchen. Sie kamen mehrere Tage später zurück mit Wagenladung voll Lebensmittel. Was die Zwerge dafür zurücknahmen, waren Schusswaffen. Die Zwerge hatten zwei Bestien noch dabei, riesige drachenähnliche Reittiere. Die drachenähnlichen Reittiere hatten jedoch keine Flügel, waren eher riesige Echsen, die aber mehr einem Drachen ähnelten von dem Kopf, Schädel und den ganzen Zähnen. Die Zwerge nahmen die Waffen entgegen und reisten wieder zurück nach Kon-Bol-Dar. Das ist momentan der Stand der Handelsbeziehung zwischen Kon-Bol-Dar und Freehold. Es ist alles noch gerade in der Schwebe und nicht wirklich geklärt. Und jetzt zur Planung. Am Anfang wird Arifaris Rovari noch einmal Kale aufsuchen. Sie vermutet seine Situation mit der verloren gegangenen Seele oder seinem Teil seiner Seele und bietet ihm an, eine Puppe anzufertigen, die den verlorenen Teil seiner Seele noch bindet, die Reste seiner Seele, die um ihn herum noch schwirren, bündelt sie in diese Puppe hinein und gibt ihm somit ein Bindeglied zu diesem Teil, der in der Hölle verwahrt wird. Dies ermöglicht ihm, zumindest einen Teil seiner Attribute frühzeitig zurückzuerlangen, wenn auch nicht alle. Gleichzeitig löst es ihn nicht von der Aufgabe, wenn er seinen Teil seiner Seele zurückerhalten möchte, in die Hölle zu reisen. Was sie sich davon verspricht, ist, einen Blutspakt mit ihm einzugehen. Sie möchte, dass er sich um ihr Schicksal kümmert. Ihr Schicksal, das geknüpft ist an Strahd von Zerovich und das Land Barovia, aus dem sie ursprünglich kommt. Sie möchte verhindern, dass Strahd sie aufsucht und sie hier bei dem Aufbau ihres neuen Lebens stört. Kurzum, sie möchte befreit werden von dem dunklen Fürsten. Bezüglich Freehold gehe ich davon aus, dass Grom und Kale nach Freehold gehen wollen, um herauszufinden, welche Rassen gibt es dort, wie ist die Kultur beschaffen, wie viele Leute wohnen dort, in welchen Umständen leben sie im Sinne von Schutz, Lebensmittel, wie überlebensfähig sind die ganzen Leute in Freehold. Dazu auch, was für Möglichkeiten und Gefahren gibt es dort. Wie ist es mit der Information, dass Khaznadir mit Sophie von Schora nach Freehold reisen wollte, um den Thron zu beanspruchen? Versucht sie einen Putsch, um ihre Tante Catherine vom Thron zu jagen und selbst die Herrschaft an sich zu reißen? Was hat es damit auf sich, dass Sophie von Schora nicht auf dem Thron sitzt? Warum ist das so? Und gleichzeitig bei diesem potenziellen Putschversuch schauen, welche Seite sie unterstützen können, um eine Partei auf ihre Seite zu ziehen, um einen diplomatischen Bund einzugehen. Wenn sie also nach Freehold kommen, die Reise dorthin hat potenzielle Gefahren im Sinne von kleineren Wesen und Bestien, die eben in der Steppe von Sargava hausen und jagen, aber das sind Nebensächlichkeiten. Wenn sie nach Freehold kommen, sehen Sie ein paar Dinge, während Sie so durch die Stadt auch gehen. Das eine ist, es gibt Tiere, die in der Stadt gehalten werden. Das ist das Minimum von der Versorgung, das Freehold selbst aufstemmen kann. Außerhalb von Freehold gibt es ja nicht die Möglichkeit, den Boden großartig zu nutzen. Innerhalb von Freehold gibt es wenige Stellen, wo zumindest ein paar Tiere überleben können. Das zweite ist, es gibt Uhrwerke in Freehold. Die Bevölkerung besteht aus Menschen und hauptsächlich Drachengeborenen. Die Uhrwerke unterstützen diese Rassen oder die Bevölkerung von Freehold bei der Arbeit. Es sind Konstrukte, die erschaffen wurden von den Ingenieuren von Freehold, um als Arbeitskraft zu dienen. Weiterhin kriegen sie mit, dass Freehold Wachen hat. Dazu gibt es Wachen, die Schusswaffen tragen. Andere haben wiederum Armbrüste. Was sie auch mitkriegen ist, die Leute sind dürr und es gibt Stellen, wo Essen verteilt wird. Das heißt, generell reguliert die Regierung die Essensverteilung derzeit. Es gibt in Freehold einen Handelsdistrikt. Dort finden sie Händler und Handwerker, aber auch speziell Handwerker für kleinere technische Errungenschaften. Das können zum Beispiel Uhren und Ferngläser sein. Schmiede gibt es dort für jegliche Art, sogar Schmuckhändler. Und ansonsten übliche Handwerkskunst wie Bildhauer, Künstler, Zimmermänner und so weiter. Theoretisch eine Stadt, die in sich vollkommen scheint und funktionieren sollte. Wenn Sie auf der Suche nach Informationen sind, werden Sie wahrscheinlich auf Gerüchte und Hinweise stoßen. Darunter eben die Handelsbeziehungen zwischen Talapheim und Konboldar. Das ist den Leuten derzeit bekannt und eines der größten Probleme von Freehold. Dazu kommt die Geschichte, dass vor 3 Jahren eben Sophie von Chora verstoßen wurde. Da gibt es natürlich auch Gerüchte in der Bevölkerung zu, warum das so ist. Es gibt sogar Leute, die sie gesehen haben vor wenigen Tagen. Deswegen ist die Vermutung nahe, dass sie zu ihrer Tante unterwegs war, um eine Audienz zu erhalten. Weiterhin könnten sie in Erfahrung bringen, dass das Bandu-Gebirge Erze und Minerale für die Herstellung von den Schusswaffen, aber gleichzeitig auch jeglicher Schmiedekunst in Freehold darbietet. Das heißt, es gibt von den Leuten aus Freehold einen Bezug zum Bandu-Gebirge, um dort Erz und Minerale zu schürfen. Was auch noch bekannt sein könnte, ist, dass Sophie von Chora vor 1-2 Tagen, und das ist wirklich per Kalender so, vor 1-2 Tagen die Stadt verlassen hat und Richtung Bandu-Gebirge gegangen ist. Eine weitere Szene, die auf jeden Fall geplant ist, ist die Audienz mit der Königin. Sie werden natürlich irgendwie schauen müssen, wie sie zur Königin kommen. Immerhin wird sie nicht sofort aufspringen, nur weil irgendwie 2 Leute in die Stadt kommen. Aber es sind immerhin Fremde. Und es sind fremde Menschen. Das heißt, sie werden schon mal, also die ganze Bevölkerung auch, erstmal interessiert sein.
Und wenn sie die Audienz bei der Königin erhalten,
dann können sie weiterhin in Erfahrung bringen, dass die Geschichte eben mit dem Königsmord passiert ist, die Sophie von Chora eben als potenzielle Mörderin angesehen wurde, mit ja, der Waffe in der Hand quasi. Aber gleichzeitig, dass Sophie, die vor wenigen Tagen bei Catherine war, sich verändert hat, so zumindest die Aussage ihrer Tante. Sie soll rachsüchtiger und generell aggressiver gewesen sein in der Forderung nach dem Thron. Dazu sagt sie natürlich, dass eine verhüllte Frau mit weißen Haaren dabei war, was Kasnadir ist. Was die beiden, Grom und Kale, auch in Erfahrung bringen können, ist, dass an dem Hofe der Königin die Ingenieure arbeiten, die die geheime Kunst der Schusswaffentechnik beherrschen. Nicht jeder in der Stadt beherrscht sie. Und die Leute, die es können, sind sehr eng bei der Königin. Außerdem können sie natürlich die Geschichte in Erfahrung bringen mit Alkenstern, dass die Familie Chora mit weiteren Familien vor ungefähr 800 Jahren eben hierher gezogen ist, aus den vorher genannten Gründen. Und eine letzte Information, die sehr spannend für den weiteren Plot ist, ist, dass alle paar Generationen in der Familie Chora eine Todessprecherin geboren wird. Das ist eine Person, die die Möglichkeit hat, mit den Toten zu sprechen. Kalabutu ist eine Stadt am Rande von Sagawa, dem Land, wo Freehold und Crown's End auch existiert. Kalabutu hatte sehr, sehr viele Einwohner, die jetzt ruhelos teilweise sind oder eben zur Ruhe gebettet wurden. Aber die Geister der Toten werden von der Todessprecherin beruhigt, damit es keine Auferstehung gibt, wie vielleicht in Geb, der Nation der Untoten. Sophie ist solch eine Todessprecherin.
Und das ist der Punkt, der interessant für die Zukunft wird. Ich habe vor 2 Episoden erzählt, dass die Spieler den Zeitpunkt verpasst haben, Strahd von Cerovic aus Ravenloft zu blockieren quasi, dass er nicht nach Golarion kommt. Was Sophie von Chora mit Khazad-dûm versuchen wird, ist, sie werden zu den Stasisfeldern gehen, wo viele, viele Leute eingesperrt wurden und heutzutage Geister vergangener Könige liegen, die Sophie von Chora sagen werden, ihr könnt uns befreien, ihr könnt unseren Fluch brechen, der uns hier hält, wenn ihr die Hilfe von einem Baron erhaltet, der hinter dem Nebel lebt. Und das wird der springende Punkt sein, warum Sophie von Chora und Khazad-dûm sich aufmachen, um den alten Vampirlord in die Welt Golarion zu holen. Also ähnlich zu Azeroth, es gibt Hinweise und Gerüchte, die Kale und Grom eben mitnehmen können. Sie werden einen Einblick in die Stadt Freehold erhalten und gegebenenfalls auch über die Geschichte etwas erfahren, indem sie bei der Audienz mit der Königin entsprechende Fragen stellen. Das nächste Mal hören wir uns nach der Spielsitzung und wir schauen mal, ob Kale und Grom noch mehr gemacht haben. Die Vorbereitung war etwas schwierig aufgrund der Tatsache, dass ich nicht wirklich genau weiß, was sie machen wollen, außer grob, wir wollen Informationen sammeln. Aber das heißt nicht, dass da nicht was Cooles bei rumkommen kann, wenn sie spontan noch eine Idee haben aufgrund von einer kleinen Szene mit einem Händler auf der Straße, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Spontan kommen da immer ein paar coole Sachen rum. Nach der Session ist vor der Session. Es begann damit, dass Arifaris Rovari sich zu Kale und Grom begab, bevor die beiden nach Freehold aufgebrochen sind. Und Arifaris eröffnete Kale, dass sie spüre, ihm würde etwas fehlen, ein Teil seiner Seele verloren sein, dass es immer noch in der Luft liegen würde und sie es magisch quasi spürt. Sie bot ihm eine Abhilfe und zeigte ihm eine kleine Strohpuppe, sagte ihm, dass diese Strohpuppe in der Lage sei, diese Spuren seiner Seele zurückzuverfolgen und einen Teil seiner verlorenen Seele in ihn zurückzuprojizieren. Er würde sie nicht wiedererhalten, aber zumindest einen Draht zu seiner Seele haben. Dafür müsste er einen Blutspakt mit ihr eingehen und den Nebel, der in der Nähe von Crown's End existiert, versuchen zu schließen. So würde doch dieser Nebel in eine andere Welt führen, wo ihr Herr und Meister lebt, vor dem sie zu flüchten versucht. Kale stellte natürlich alle möglichen Fragen, inwiefern dieser Pakt noch gelten würde, würde er sterben und würde er sich nicht an den Pakt halten, etc. etc. Im Endeffekt nahm er jedoch das Angebot an und hatte auch damit eine erste Spur zu dem Aufenthaltsort seiner verlorenen Seele. Danach wurden auch sie von Akroni verabschiedet, kriegten auch ihre Goodberries und machten sich auf die Reise nach Freehold. Sie durchstreiften eine Steppe der Fruchtlosigkeit und Einsamkeit. Aber desto weiter sie Richtung Süden kamen, desto häufiger sahen sie zumindest abgemagerte Tiere. Und auch die Ausmaße von der Verseuchung durch Rasvaga. Als sie näher an Freehold herankamen, hatten sie in der Nacht eine Begegnung mit einer abgemagerten Gazelle. Danach jedoch flog ein Armbrustbolzen direkt neben Grom ans Lagerfeuer. Und die beiden versteckten sich hinter Felsen und konnten in Erfahrung bringen, dass der Bolzen von einem eisernen Mann abgeschossen wurde. Es kam zu einem Kampf, als ein Ziegenmensch gegen diesen eisernen Mann gelaufen ist, ihn zu Boden warf, etwas zerbrach und dieser Ziegenmensch flüchtete. Der eiserne Mann war daraufhin aber aggressiver als vorher und versuchte, Grom und Kale zu jagen. Sie konnten ihn bezwingen und stellten fest, dass es sich dabei um ein Konstrukt handelte. Etwas, was sie noch nicht so in der Art gesehen haben. Es hatte kleine Zahnräder, bewegte sich eigenständig und schien nicht mit Magie zu funktionieren. Aber am nächsten Tag sollten sie Freehold erreichen und sahen auch Clear Meadow als einen der Vororte, wo viele heruntergekommene Bauernhöfe existierten und einer der Schafshirten, der an einem Tümpel seine Schafe trinken ließ, erzählte ihnen, dass dieser Ort, dieser Vorort früher einmal viele, viele Felder beinhaltete und die Bauern hier entsprechend für Freehold die Lebensmittel auch produzierten in Form von Hainen oder auch anderen Feldern, sowie der Tierhaltung natürlich. Aber durch die Unfruchtbarkeit des Bodens dies eben alles schwierig geworden ist. In Freehold selber kamen sie unter in der Taverne zum Goldenen Hammer. Sie handelten die Lebensmittel in Form von gejagten Tieren, die sie auf ihrem Weg quasi mitgenommen haben, aber auch das Gut, was der Jäger, dieser eiserne Mann, den sie begegnet sind einen Tag vorher, dabei hatte. Das handelten sie alles dafür ein, dass sie eine Nacht im Gasthaus verbringen konnten. Sie durchstreiften die Stadt und schauten sie sich an, sahen viele Menschen und Drachengeborene als die primären Vertreter ihres Volkes in Freehold. Sie sahen aber auch, dass die Menschen abgemagert waren und das Essen anscheinend reguliert wird. Sie konnten natürlich auch erkennen, dass die Wachen nicht nur Armbrüste, sondern auch Schusswaffen tragen und Uhrwerke, die sie ja auch jetzt als diesen eisernen Mann zurück identifizieren konnten, bei der Arbeit in der Stadt helfen, hauptsächlich bei der körperlichen Arbeit. Von den Einwohnern konnten sie aber auch hören, dass Olivia von Schora eine geliebte Königin war und erst vor wenigen Jahren eben ermordet wurde und so den Gerüchten zufolge von ihrer eigenen Tochter. Catherine, die jetzige Königin, ist zwar auch keine schlechte Regentin, jedoch nicht der Sympathisant, der ihre Schwester war. Sie hatte Sophie verbannt, da die Hinweise darauf deuteten, dass Sophie ihre Mutter umgebracht hat. Aber da keiner wirklich dabei war, zumindest nicht aus der Bevölkerung, ist dies alles ein Gerücht für die Bevölkerung, dem sie natürlich aber auch glauben. Was sie auch hören ist, dass die Zwergenfeste Konboldar Lebensmittel mit Freehold gehandelt hat und dass aus dem Bandugebirge Erze und Minerale geschürft werden. Sie stellten fest und nahmen auch auf, dass die Leute interessiert an den beiden waren und auch freundlich und nett zu ihnen waren. Sie waren sehr offen als ein Volk und als Grom ist ein Ork. Und in der ganzen Stadt haben sie keinen Ork gesehen, aber selbst zu ihm als einen Fremdkörper in der Stadt Freehold waren sie offen und freundlich. Sie, Kale und Grom in dem Fall, gingen beide zum Hofe der Schoras. Ihnen wurde der Weg genannt und sie fanden sehr schnell dorthin. Über den Marktplatz gehend kriegten sie noch mit, dass auch im Handelsdistrikt viel Schmiedekunst, aber auch die Juwelkunst verübt wird. Sie gingen also weiter zur Feste und sahen auch, dass vor der Feste anscheinend die Reichen und Adligen leben, denn die Häuser sahen prunkvoller aus als die vom Rest der Stadt, den sie bislang gesehen haben. Sie kamen zu den Wachen des Hofes, die natürlich sie erstmal nicht durchlassen wollten, konnten aber überzeugt werden, dass sie unbewaffnet und ungerüstet zum Hofe vorgelassen werden und auch zur Königin. Sie wurden hineingebeten, ihnen wurden Gewänder gegeben, die am Hof getragen werden, und sie hatten die Möglichkeit, sich zu waschen. Danach mussten sie warten. Es verging mehr als eine Stunde, bis eine Dienerin zurückkam und registrierte, dass zwei Gäste am Hof sind. Sie sagte den beiden, dass der Hof selten Gäste hat und sie deswegen nicht damit gerechnet hat, dass jemand hier ist, den sie bedienen müsste. Sie kam natürlich sehr schnell dann in ihren Trott zurück, war aber sehr aufgeregt vor diesen zwei Fremden. Ihre Hände zitterten und den Wasserkrug, den sie sofort brachte, versuchte sie möglichst ohne Zittern einzuschenken. Aber den beiden fiel es natürlich auf. Kale beruhigte sie etwas und das junge Mädchen schien dann auch sichtlich entspannter. Sie wurden wenige Minuten danach in den Thronsaal von Sophie von Catherine von Schora gebracht und sahen einen langblauen Läufer, der eben zu diesem Thron führte und Wachen eben an der Tür, gleichzeitig aber auch einen Berater, der ihr gerade etwas zuflüsterte und dann den Raum verließ. Sie traten näher an die Königin heran und sie begrüßte sie, indem die Königin aufstand. Auch sie erwartete natürlich keinen Besuch, keine Gäste und vor allem noch keine Gäste von so weit entfernt. Kale und Grom erzählten eben, dass sie aus Crown's End kommen und weiter aus dem Norden, die Crown's Guardians seien und eben auf der Suche nach Nachbarn und gleichzeitig eben möglichen diplomatischen Partnern für Handel, aber auch gleichzeitig das Überleben. Sie erfuhren auch, was sie aber schon am Anfang etwas gesehen haben, dass Ingenieure am Hof leben. Sie sahen nämlich hinter einem Haus auf dem Hofe selber, dass dort ein Tüftler gerade an einer Konstruktion arbeitete. Catherine erzählte ihnen auch auf Nachfrage von Cale den Umstand des Königsmords an ihrer Schwester und an die vermutete Tat durch ihre eigene Nichte. Cale und Grom konnten zumindest einen ersten positiven Kontakt mit Catherine eingehen, indem sie ihr anboten, sich der Angelegenheit anzunehmen, die Unfruchtbarkeit des Bodens zu lösen. Dass sie wussten, dass es eine Bestie ist, die diesen Boden verseucht. Catherine wollte natürlich irgendeinen Beweis, wenn sie damit fertig seien. Sie würde nichts verlieren, wenn die beiden es versuchen. Aber wenn sie erfolgreich wären, würden sie gerne etwas sehen. Und Cale und Grom boten ihr an, dass sie sich um diese Angelegenheiten kümmern. Catherine wusste zu dem Zeitpunkt natürlich nicht, dass Rasvaga schon tot war. Die beiden taten also so, als würden sie das Angebot an die Königin geben, wir töten dieses Monster und dann wird der Boden wieder geheilt, obwohl das Ganze schon im Prozedere läuft. Aber es kam gut an. Catherine nahm es dankend als Angebot an und erzählte natürlich auch, dass die Lebensmittelversorgung in Freehold ein schwieriges Thema sei. Gleichzeitig aber bot sie den beiden an, zumindest eine Geste auch zurückzugeben. Und so kam der Ingenieur, den sie am Anfang gesehen haben, hinter dem Haus tüftelnd, mit einer Schatulle herein. Und dort lagen drei Gegenstände. Das eine war eine kleine Uhr, das andere ein Kompass und das letzte ein Revolver, so wie die Wachen ihn tragen. Sie hatten die Wahl zwischen diesen Gegenständen, dass sie einen davon nehmen, als quasi Zeichen guten Willens von Freehold. Und Cale entschied sich für die Uhr. Den Kompass, so etwas kannte er schon durch die Zeit auf See und den Revolver hatte er bei den Wachen gesehen und ließ sich auch zeigen, was er kann, entschied sich jedoch für die Uhr. Und als der Ingenieur ihm erzählte, wie die Uhr funktionierte, meinte Grom, cool, wenn die also nicht aufgezogen wird und vergessen wird, wie auch immer, dann bleibt sie stehen und ich weiß gar nicht, wie spät es ist, weil ich habe kein Referenzuhrwerk. Daraufhin guckte der Ingenieur etwas zur Seite und griff in seine eigene Tasche und gab ihm seine Uhr. Seine Uhr selber, so sagte er, hätte ein automatisches Uhrwerk, was sich aufzieht, ohne dass sie etwas tun müssten, da er hier in Freehold alle Möglichkeiten hat, auch eine stehengebliebene Uhr wieder aufzuziehen und eben zu stellen, wäre dies wahrscheinlich ein passenderes Geschenk für die Leute aus Crown's End. Catherine sagte auch, dass sie sich freuen würde, würde das Problem bzw. der Umstand, dass Sophie dem Mord bezichtigt wird, aufgeklärt werden. Es gab Fakten. Sie wurde gesehen mit der Waffe, einen Dolch in der Hand, bei der Leiche und die ganze Szenerie suggerierte, dass Sophie es gewesen sein muss. Aber Catherine, im Inneren ihres Herzens, glaubte sie es wahrscheinlich selbst nicht. Sie wünschte sich wahrscheinlich, dass Sophie es nicht war. Aber alle Fakten zeigten dahin und sie musste handeln. Sie sagte also Cale und Grom, dass sie sich freuen würde, würden sie dieses Mysterium aufklären können und eben Beweise auch schaffen können, die zeigen, dass es nicht Sophie war. Daraufhin wollten Cale und Grom, die wahrscheinlich schon vorher den Entschluss gefasst haben, Kasnadir und Sophie von Chora in dem Bandu-Gebirge zu finden, fassten den Entschluss auch vor Catherine und sagten, sie suchen nach Sophie und wollen mit ihr sprechen. Als sie von der Königin zurückkamen, wollte Grom sich noch etwas umhören und ging so ins Handelsdistrikt. Und eine der Informationen, die er suchte, ist über die Stadt Talapheim. Er hat gehört, dass Talapheim ein Handelspartner gewesen sein sollte oder immer noch ist. Und was er erfuhr, ist, dass Talapheim von Königsfamilie Brighton geführt wird und eine gefangene Bestie in Talapheim zu sehen sei. Er selber hatte die Information, dass dort Rattenmenschen leben, was eben negiert wurde. Die Leute sagten, nein, da sind keine Rattmenschen, da sind Menschen. Menschen, Halblinge, irgendwelche leuchtenden Menschen, was sich noch nicht herausstellte, was es ist. Aber da sind auch ein paar Zwerge, aber halt keine Ratten. Also zumindest keine Rattmenschen. Und das verwirrte ihn natürlich zuerst, aber nahm er hin. Immerhin hat er es nur auf Visionsebene gesehen und war nicht selbst vor Ort. Die Leute schienen selbst vor Ort gewesen zu sein. Außerdem an dem Tag erhielten sie die Nachricht von Teto Echo. Die Nachricht, die sagte, Kommandant Nakai beeinflusst, Igris ist Drahtzieher, Igris hat multiple Persönlichkeiten vielleicht, haben seltsame Riesenmenschen angeheuert für Krieg, werden bald zurückkehren nach Crown's End. Du kannst darauf antworten. Was auch Cale tat. Die zweite Nachricht, die dann noch im Laufe dieses Tages kommen sollte, wie auch schon in der letzten Folge gehört, war, Hi Kale, ich bin nochmal angeheuerter Söldner als vermutlich Apostel, will Echsenverräter in 3 Wochen in Darkreach, sonst Angriff auf Crown's End, Tattoo, ouch. Das war dieser Hinweis nochmal. Okay, cool. Erst war das dieses Gefühl, es ist ein Riesenmensch, könnte auch einfach riesig sein, weil Tattoo relativ klein ist, also vielleicht ist er normal groß. Und was soll das heißen? Jetzt kam nochmal die Antwort, okay, wahrscheinlich ist das ein Apostel, sowas wie Rasvaga. Und das ist eine ganz andere Kategorie. Kale hat jedoch auch geantwortet, wir kommen wieder zurück in den nächsten Tagen und besprechen alles Weitere in Crown's End. Das spricht auch komplett mit ihrem Plan. Momentan also Bandugebirge, dann nach Hause. Ich habe den beiden Spielern gesagt, das wird wahrscheinlich so 2-3 Tage Umweg bedeuten, aber mit dieser Information leben sie, weil sie dann immer noch, ich glaube, knapp 10 Tage Zeit haben, bis eben diese 3 Wochen rum sind. Und das ist das Ende von der Session gewesen. Sie sind in die Stadt gekommen, haben sehr viele Eindrücke mitgenommen und haben viele Hinweise in Erfahrung gebracht, aber gleichzeitig auch einige Sachen noch nicht. Was aber okay ist, sie waren das erste Mal in dieser Stadt, sie waren das erste Mal in Freehold und es war eine komplett neue Stadt für sie. Und die beiden Spieler waren, glaube ich, auch sehr begeistert davon, dass sie diesen Weg eingeschlagen sind oder haben, besser gesagt, nicht nach Azrathoth gegangen zu sein und entsprechend eben diese Stadt der Technik auch erlebt haben, um jetzt mit diesem Wissen zurück nach Crown's End zu gehen. Die Vermutung, diesem Putsch nachzugehen, dass dadurch, dass Sophie von Shora nicht mehr da war, hat sich das sehr schnell gelegt. Sie dachten, dass das eine heikle politische Situation war und so weiter, was im Endeffekt sich nicht so abspielte. Aber das ist eine Information, mit der sie jetzt weiterarbeiten können. Sie sind froh, sie zu haben. Also im Grunde etwas zu viel vorbereitet und aufgrund der Tatsache, dass Tetto und Razu die Nachrichten geschickt haben, auch etwas ungeplant, sagen wir mal. Aber im Großen und Ganzen passte es. Ich habe quasi nur Kleinigkeiten hinzufügen müssen, wie eine Taverne und Leute, die sie sehen, den Umstand, wie dieses Uhrwerk angreift, was sie ja ausgewürfelt haben auf einer Begegnungstabelle. Und sie haben viele, viele Sachen in Erfahrung gebracht und eben, ich habe noch welche stehen fürs nächste Mal, was eben vorteilhaft ist. Also diesmal keine großartige Überraschung, was mich verwundert hat. Aber gut, ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder und schönen Tag noch. Für weitere Folgen und Beiträge folgt uns gerne bei Facebook, Twitter, Spotify oder iTunes. Ihr könnt natürlich auch unsere Homepage auf www.pen-paper-dice.de besuchen. Bis zum nächsten 2. Freitag im Monat, wo wir mit dem Kampagnenjournal von Discovery Island fortfahren. Bis dahin wünsche ich lange Tage und angenehme Nächte.